Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Livepointkirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören.
Ja, ich fange einfach so schon mal an. Auf jeden Fall, ich möchte euch auch ganz herzlich begrüßen heute hier am Gottesdienst. Und vielen Dank schon mal an die tolle Band. Ja, ihr habt heute einen unglaublich tollen Lobpreis gemacht. Und ich freue mich da auch schon nachher drauf. Die Maike hat es ja schon angekündigt. Wir werden nachher nochmal in den Genuss kommen, da nochmal ein bisschen weiter gemeinsam mit euch zu singen. Da freue ich mich schon drauf. Ja, ich bin ja so ein Kind meiner Zeit, klar, wer ist das nicht, gell? Ich bin ja so Generation Netflix, ja? Und ich muss sagen, ich bin jetzt heute...
Sehr gern, einfach weil eine Serie viel mehr als ein Film die Möglichkeit hat, eine spannende Geschichte aufzubauen, ja? Also da kann man dann Charaktere entwickeln, da kann man verschiedene Situationen quasi heranziehen sozusagen, dass man quasi diese Spannung aufbaut. Und man hat mir gesagt, dass das Romane wohl auch hinkriegen, ja, das weiß ich nicht so genau, aber bei guten Serien, da ist es auf jeden Fall so, von wegen, dass die, wenn sie durchdacht sind, einen richtig in den Bann ziehen können. Ja? Man merkt das dann, da gibt es qualitativ sehr große Unterschiede. Ja? Manche Serien schaffen das einfach, eine Spannung aufzubauen. Meistens dann, wenn sie es auch schaffen, verschiedene Handlungsstränge mit reinzukriegen und über eine gewisse Zeit auch so eine verschiedene Handlungsstränge irgendwie auch in einer logischen Art und Weise zusammenzubauen. Sag ich nicht. Aber was ich euch empfehlen kann, ist, weil ich glaube nämlich, dass es wirklich total unterschätzt ist, die Bibel, ja. Sage ich nicht, weil ich hier oben stehe, sondern weil ich glaube tatsächlich, ist es so, dass Gott in der Bibel unglaublich viele Details versteckt hat, ja. Man kann die Bibel lesen und da ist einmal so die vordergründige Geschichte drin, ja. Die, wo man sofort erfasst, ja, eine geschichtliche oder historische, nennen wir es mal historische Beschreibung, ja. Aber oftmals ist es so, dass da noch viel, viel mehr drin steckt. Ich glaube, dass Gott das gemacht hat zur Ermutigung für uns und auch ein bisschen, dass wir uns vielleicht auch dran freuen können, ja, Details irgendwie da herauszufinden. Und ich möchte uns heute ein bisschen einladen. Wir haben heute eine Geschichte, die hat zum einen einen historischen Charakter, ja, die erzählt eine Tatsache, aber die hat auch noch eine tiefere Ebene und die wollen wir uns heute ganz besonders anschauen. Und jetzt lesen wir oder bekommen quasi den Text zum einen hier vorne und zum anderen auch vorgelesen. Clément, kannst du die erste Folie bitte?
Der Herr gab Mose und Aaron in Ägypten folgende Anweisungen. Von nun an soll dieser Monat der erste Monat des Jahres für euch sein. Sagt der ganzen Gemeinde Israel, am 10. Tag dieses Monats soll jeder für seine Familie ein Lamm aussuchen. Wenn eine Familie zu klein ist, um ein ganzes Lamm zu essen, soll sie sich ein Lamm mit ihrem nächsten Nachbarn teilen. Ihr sollt berechnen, wie viele Personen zum Verzehr des Lammes nötig sind. Es muss ein einjähriges, männliches Tier ohne Fehler sein. Ihr könnt entweder ein Schaf oder eine Ziege nehmen. Verwahrt die Tiere bis zum 14. Tag des ersten Monats. Dann sollen alle, die zur Gemeinde Israel gehören, ihr Lamm gegen Abend schlachten. Sie sollen etwas von dem Blut des Lammes nehmen und an die beiden Türpfosten und den oberen Türbalken des Hauses streichen, indem sie es essen. Sie sollen das Fleisch über dem Feuer braten und noch in derselben Nacht mit bitteren Kräutern und ungesäuertem Brot essen. Ihr dürft das Fleisch nicht roh oder gekocht essen. Bratet das Tier samt seinem Kopf, seinen Beinen und seinen Innereien über dem Feuer. Lasst nichts bis zum nächsten Morgen übrig, sondern verbrennt die Reste. Beim Essen sollt ihr für die Reise angezogen sein, eure Sandalen an den Füßen und euren Wanderstab in der Hand. Esst es in Eile, denn es ist das Passa des Herrn. In dieser Nacht will ich durch Ägypten gehen und alle erstgeborenen Söhne und alle erstgeborenen männlichen Tiere töten. Ich will alle Götter Ägyptens richten, denn ich bin der Herr. Das Blut soll ein Zeichen sein an den Häusern, in denen ihr seid. Wenn ich das Blut sehe, werde ich an euch vorübergehen und euch verschonen. Diese Todesplage wird euch nicht treffen, wenn ich Ägypten strafe. Ihr sollt diesen Tag immer in Erinnerung behalten. Jedes Jahr sollt ihr und eure Nachkommen ihn als ein besonderes Fest für den Herrn begehen. Diese Anordnung gilt für alle Zeiten. 7 Tage lang sollt ihr nun ungesäuertes Brot essen. Am 1. Tag sollt ihr allen Sauerteig aus euren Häusern entfernen. Jeder, der in diesen 7 Tagen Brot isst, das mit Sauerteig gebacken wurde, soll aus der Gemeinschaft der Israeliten ausgestoßen werden.
Vielen Dank. Ist ein etwas längerer Text. Das Alte Testament neigt ja dazu, die Texte eher in Prosa zu verfassen, ja? Also eher ein paar Details mit reinzunehmen. Ja? Aber ich habe trotzdem das jetzt einfach mal vorlesen lassen. Und vielleicht erzähle ich euch erstmal noch ein kleines bisschen den Hintergrund dazu. Das ist ja jetzt quasi ein Mini-Ausschnitt aus dem zweiten Buch Mose. Und vorweggegangen, wenn man ganz am Anfang anfängt, ist von wegen, dass Gott ein Riesenproblem auf einmal hat. Der Mensch ist auf einmal getrennt von ihm. Es gibt erstmal keine Möglichkeit, diese Trennung wieder aufzuheben. Aber er hat einen Plan im Kopf. Und den hat er schon relativ genau im Kopf. Denn er sagt zur Schlange quasi schon mal als Vorankündigung, dass, beziehungsweise auch zur Eva, dass jemand kommen wird und den Kopf der Schlange zertreten wird und quasi diese Trennung wieder aufheben wird. Das war ganz am Anfang. Da mussten die Menschen ganz schön lang warten, weil nämlich die Geschichte, die wir jetzt gelesen haben, ist schon ein paar hundert Jahre später passiert. Ja. Aber Gott hat immer noch das im Hinterkopf. Er hatte dann im Laufe der Zeit beschlossen, von wegen sich diese Verheißung, die er ganz am Anfang schon gegeben hat, nochmal zu präzisieren. Ja. Er hat sich den Abraham herausgenommen aus dem Volk Israel und hat gesagt, aus deinen Nachkommen, da möchte ich mal ein Riesenvolk werden lassen und quasi der Retter soll dann auch aus diesem Volk kommen. Und der Abraham, ihr wisst, hatte dann einen Sohn, ja, einfach weil Gott nicht in einzelnen Jahren quasi seinen Plan umsetzt, sondern er hat eine ganz lange Zeit im Kopf. Ja, aber, und das ist jetzt so ein bisschen die Parallele zu den Seelen, er hat eine sehr genaue Planung im Kopf. Ja. Er weiß ganz genau, wie es laufen wird. Und er hat einen sehr guten, bis ins Detail ausgearbeiteten Plan dabei. Und es ging dann weiter. Irgendwann kommt die Geschichte mit Josef. Ja. Die Israeliten sind zu diesem Zeitpunkt immer noch nur eine Großfamilie. Ja. Und der Josef, der schafft es, dass quasi die Israeliten willkommen in Ägypten, also aufgenommen werden mit einer richtigen Willkommenskultur sozusagen. Und sie sind dann ein paar hundert Jahre in Ägypten. Und dort macht Gott quasi die Israeliten zum Volk. Ab da gibt es überhaupt erst das Volk Israel. Und irgendwann, wie das dann so ist, werden die Nachbarn neidisch, weil Gott schenkt ihnen viel Gelingen. Er schenkt, dass ihre Tiere quasi, ihre Herden wachsen. Und irgendwann geht es den Einheimischen irgendwie auf den Zeiger. Und sie haben das Gefühl, die werden uns zu mächtig, ja. Irgendwann sind die Mehrheit im Lande, ja, und dann kriegen sie Angst, ja, und dann fangen sie an, quasi die Israeliten zu unterdrücken. Und das steigert sich immer mehr. Irgendwann werden die Israeliten versklavt, irgendwann wird man ihnen quasi ihre männlichen Nachkommen wegnehmen, ja, ein zum Himmel schreiendes Unrecht, ja. Und zu diesem Zeitpunkt sagt Gott, okay, die Zeit in Ägypten ist vorbei. Mein Plan, der ist jetzt nicht auf einmal quasi beeinträchtigt oder der weicht nicht von seinem Plan ab, sondern der Zeitpunkt ist gekommen, dass Israel quasi Ägypten verlässt. Und ihr wisst es dann, Gott spricht zu Mose, Mose geht nach Ägypten, spricht zum Pharao, es kommen die 10 Plagen, ja? Die Israeliten dürfen aber trotzdem nicht gehen. Und dann, vor der letzten Plage, kommt dieser Text, ja. Quasi als Einleitung des Auszugs sozusagen. Und da steckt ganz schön viel drin. Ja. Ich habe mir dann überlegt, von wegen, ist Gott irgendwie seinen Plan aus dem Ruder gelaufen? Ich meine, die Israeliten, die mussten da einige Jahre, mindestens mal 40, die Zeit, wo ich Mose in Ägypten war, aber wahrscheinlich auch schon einige Jahre davor, ganz schön leiden unter den Ägyptern. Ja? Sie wurden versklavt, sie mussten schwierige Arbeit tun und so weiter und so fort. Und ich habe mir überlegt, hat Gott seinen Plan vergessen? Aber ich glaube, er hat es nicht vergessen. Ja? Aber es dauert manchmal länger. Und er hat das große Ganze im Blick. Und ich glaube, dass wir häufig, oder leider, natürlich, klar, wir haben nur die Perspektive von der nächsten Woche, das manchmal aus dem Blick verlieren, weil ich glaube, es auch in unserem Leben oftmals so ist, dass wir das Gefühl haben, hat Gott mich irgendwie vergessen? Hat er irgendwie seinen Plan mit mir vergessen? Ich glaube es nicht, ja. Oder ich möchte euch eigentlich dazu ermutigen, diese Geschichte ermutigt mich sehr von wegen, Gott kommt zum Ziel, aber es ist vielleicht nicht immer unbedingt der Zeitpunkt, den ich quasi mir eigentlich wünschen würde, ja. Das ist so ein bisschen der vordergründige Teil. Und wenn wir den nochmal ein bisschen genauer anschauen, der ist ja ganz schön dramatisch. Ja? Der ist auch für uns irgendwie ein bisschen komisch. Ja? Da wird ein Tier geschlachtet, ja? In heutigen Zeiten, wo manche Menschen denken, dass die Tiere aus dem Kühlregal kommen. Ja? Ist das irgendwie komisch. Ja? Ein Tier geschlachtet, ja? Da muss ein Tier sterben. Ja? Und dann wird auch noch das Blut genommen, ja? Und wird an die Türbalken geschmiert. Ja? Das ist sehr archaisch eigentlich. Aber wenn man das Neue Testament kennt, dann weiß man, das schreit ja geradezu danach, von wegen, wofür dieses Blut steht. Ja? Aber nichtsdestotrotz, in der oberflächlichen Sache ist es erstmal, man versteht es nicht im Detail. Ja? Und dann geht es noch weiter, dann sterben die Erstgeborenen der Ägypter. Ist ja krass, oder? Das passt uns, das ist auch irgendwie quer, das passt uns irgendwie gar nicht so richtig rein. Ja? Dass da jemand stirbt, ja? Dass Gott zulässt, dass jemand auch stirbt. Ja? Und ich glaube, wir müssen das ein bisschen, um da nicht irgendwie zu irritiert zu werden, ja, müssen wir zum einen sehen, von wegen, die Ägypter haben die Israeliten versklavt, ja? Über Jahre, Zehnte lang war, und haben sie wirklich schwer bedrängt. Und das Schöne, und das ist für uns auch schön, die Israeliten sind Gottes Volk. Und Gott lässt das nicht zu. Gott schaut nicht einfach nur tatenlos zu, wie wir oder wie sein Volk gedemütigt wird. Ja? Er schaut nicht zu, er lässt dieses Unrecht nicht durchgehen, sondern er wird handeln. Und er lässt die Ägypter dann auch nicht mehr vom Haken runter. Da kommen 10 Plagen, die sind schon ganz schön krass, die sind schon ganz schön heftig, die kosten die Ägypter ganz schön viel, aber die Ägypter bleiben dran, nein, bis zum Ende, wir geben die nicht frei. Aber Gott bleibt auch bis zum Ende. Er erhöht quasi den Stresspegel so lange, bis die Ägypter sagen, okay, haut ab. Er lässt quasi nicht locker, bis die Ägypter endlich sein Volk freilassen. Und ich glaube, wir als Deutsche, wir wissen das auch, was passiert, wenn man Gottes Volk antastet. Ja? Die Deutschen sind 1945 schwer auch gestraft worden. Auch deshalb, weil Gott nicht zulässt, dass seinem Volk quasi, also er greift ein. Und das Schöne jetzt ist, von wegen, dass wir auch sein Volk sind. Wir dürfen uns auf das Gleiche beruhen. Gott ist es nicht egal, wenn wir leiden. Und vor allem, wenn wir uns ein bisschen anschauen, was so ein bisschen unter, also auf der zweiten Ebene passiert. Ich möchte mal Ägypten als ein Bild nehmen. Können wir bitte das nächste Bild sehen? Ägypten ist ein Bild für uns, ja? Ein Bild der Sklaverei. Ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist, ob es den Menschen bewusst ist, wahrscheinlich nicht, denn wir leben alle auch in einer Sklaverei. Wir denken immer, wir wären frei, wir denken, wir hätten es selber in der Hand, aber in Wirklichkeit gibt es nur zwei Möglichkeiten. Wenn ich nicht quasi von Jesus freigemacht bin, dann lebe ich in der Sklaverei, in der übertragenen Sklaverei natürlich, ja, nicht, also wir zumindest nicht physisch, ja, aber in einer Sklaverei, die quasi der Teufel uns mehr oder weniger übergestülpt hat. Ja? Das System Ägypten, das besteht daraus, von wegen, dass wir gefangen sind, ja, in Hoffnungslosigkeit, dass wir gefangen sind in Hass, in Neid, in Egoismus, in Pornografie, in Selbstzerstörung, in Krieg, in Ausbeutung und dort einfach alleine auch nicht rauskommen. Der Teufel verängstigt uns und er unterdrückt uns, er hält uns in der gleichen Sklaverei, wie die Ägypter quasi die Juden festgehalten haben. Und wir müssen uns keine Illusionen machen, ja. Das Ende wird kommen. Ja, wir wissen quasi, wie die Geschichte ausgeht. Ich weiß nicht, ob Gott in der Geschichte selbst quasi diesen ältesten Sohn der Ägypter tötet. Ich glaube es eigentlich nicht. Ich glaube eher von wegen, dass er seine Hand quasi nicht mehr zurückhält. Ja, dass es einfach geschehen lässt, mehr oder weniger. Aber wir müssen uns quasi darauf einstellen, von wegen, dass Gott richten wird. Und dass es dann auch kein Entrinnen mehr gibt. Ja? Und wenn dieser, naja, wie auch immer, Todesengel, ich weiß es nicht genau, ob wahrscheinlich hat man den so nicht gesehen, aber der zieht um, ja, und er wird quasi richten. Und es wird eine Zeit kommen, da wird Gott auch richten. Und das Schöne ist, von wegen, es gibt in dieser Situation jemanden quasi, der das zurückhält. Ja, wenn wir das nächste Bild mal übergehen, ja, dieses System Ägypten, ja, diese Sklaverei Ägyptens, können wir das nächste Bild bitte haben, das wird irgendwann beendet. Und zwar, Jesus, der ruft irgendwann Stopp. Von wegen, es geht hier nicht mehr weiter. Er macht quasi sozusagen, hebt ein Stoppschild hoch und beendet diese Sklaverei. Und das Schöne, das Interessante an dieser Geschichte ist, ein kleines Detail, nämlich die Juden bekommen den Auftrag, dieses Blut an diese Balken zu schmieren. Ja? Und das Blut zeigt quasi an, hier darf der Tod quasi nicht reinkommen. Hier ist quasi ein Stoppschild sozusagen. Es steht nicht dran, von wegen, dass dieser Engel des Todes, wie auch immer, dass der einfach nicht zu den Ägyptern, dass er nur zu den Ägyptern reingeht und nicht zu den Juden, sondern es steht von wegen nur, die dieses rote Blut quasi an der Türe hatten. Ja? Und woran liegt das? Ist es doof zu unterscheiden, wer Ägypter und wer Jude ist? Natürlich nicht, sondern die Juden sind erstmal nicht besser dran. Sie sind genauso Menschen wie die Ägypter auch, ja. Sie haben quasi, sie stehen quasi unter dem gleichen Gericht sozusagen, ja. Der einzige Unterschied ist, von wegen, dass Gott ihnen gesagt hat, was sie tun müssen, um errettet zu werden. Sie müssen dieses Blut an ihre Türbalken schmieren. Und ich bin mir ziemlich sicher, es steht so explizit nicht drin, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass alle die Ägypter, die vielleicht gesehen haben, was die Juden gemacht haben, ebenfalls dieses Blut hingeschmiert haben, dass die ebenfalls verschont wurden. Man liest später, dass mit den Israeliten auch einige Ägypter mitgezogen sind, ja, die erkannt haben, dieser Gott, der kann tatsächlich retten. Und dieses Blut, das quasi da so symbolisch dran steht, von wegen quasi, dass das Lamm mehr oder weniger gestorben ist, ja, das ist so ein bisschen, können wir bitte das nächste Bild sehen, ein Bild, das fand ich relativ krass, es kommt vom Wilhelm Busch. Ja. Der Wilhelm Busch war ein relativ bekannter Prediger in den 60er Jahren und er war noch, weil er damals gelebt hat, eben auch Soldat im Ersten Weltkrieg und er war bei der Artillerie und solche Kanonen hatten die da ungefähr. Ja. Und er hat erzählt oder hat geschrieben in einem seiner Bücher, dass ein besonderes Erlebnis für ihn war, zu verstehen von wegen, was dieses Blut des Lammes beziehungsweise dann das Blut Jesu uns eben, wie uns das schützt, war eine Situation, als quasi vor ihnen, also sie waren bei ihren Geschützen und auf einmal war gegnerische Infanterie vor ihnen und hat sie halt beschossen. Und was sie dann nur noch machen konnten, waren schnell hinter das Schutzschild von dieser Kanone zu gehen, ja, weil sonst wären sie getroffen worden. Ja. Dieses Schutzschild hat diese Kugeln aber abgehalten. Und für ihn war das so ein Bild, von wegen genau das ist eben dieses Blut des Lammes bei den Ägyptern und später das Blut Jesus für uns. Ja. Es ist ein Schutz, quasi eine Schutzmauer, die verhindert, dass wir quasi, dass der Zorn Gottes uns trifft, ja, beziehungsweise dass das Gericht uns trifft. Ja. Und da ist es dann auch völlig egal, von wegen wer hinter diesem Schutzschild steht, ob der jetzt gut oder schlecht ist, ob der gut gelebt hat oder schlecht gelebt hat, sobald er hinter diesem Schutzschild steht, kann ihm nichts mehr passieren. Und dieses Bild der Sklaverei, können wir gleich noch das nächste Bild eingehen, Das wird auch im Neuen Testament häufig verwendet. Ja? Ich habe hier nochmal einen Filmausschnitt mitgebracht. Das ist aus diesem Narnia-Film. Also ich meine, wenn ich den noch einmal weiter erwähne, glaube ich, dann muss ich da Lizenzgebühren zahlen wahrscheinlich. Aber ich finde, dass es so ein gutes Bild ist. Ja? Weil ein Sklave, der kann nicht nur freigekauft werden, er kann auch getauscht werden. Er kann getauscht werden und natürlich nicht gegen einen minderwertigen, sondern mindestens einen gleich oder sogar höherwertigen anderen Sklaven. Und ich glaube, nichts anderes ist passiert, als Jesus gesagt hat, ich gebe mich quasi für euch hin. Das Bild aus dem Film ist das, die Situation, als der Junge, der quasi der Verräter in diesem Film, ja, quasi durch den Löwen quasi konfrontiert wird mit seiner Schuld und er feststellt, es gibt keine Rettung für mich. Ja. Und der Löwe sagt dann irgendwann, doch, es gibt eine Rettung, ich tausche mich quasi für dich ein. Du bist quasi gefangen von dieser Hexe im Film, aber ich werde stellvertretend für dich quasi der Gefangene. Und er macht es dann auch, sehr eindrücklich auch. Und ich glaube, und ich finde es auch für uns so ein schönes Bild, ja, weil nämlich Jesus sich eintauscht für uns. Und jetzt habe ich viel dazu gesagt, ja, von wegen, wie das bei diesem Auszug aus Ägypten war. Natürlich ist der Auszug oder ist dieses Passafest ein Bild. Ja. Natürlich geht es Gott nicht um dieses eine fehlerlose Lamm. Denn was soll dieses fehlerlose Lamm bringen? Ich glaube, es ist einfach ein Bild für das eine wirklich fehlerlose Lamm in Anführungszeichen. Ja. Wenn wir das Neue Testament lesen, da gibt es so viele Bezüge darauf, von wegen, dass Jesus letztendlich oder dass dieses Passafest letztendlich nur ein erstes Bild quasi für Jesus ist. Und wenn wir jetzt quasi das letzte Abendmahl lesen, wir werden das gleich auch noch lesen, dann werden wir auch sehen von wegen, dass Jesus da auch viele Symboliken quasi draus übernimmt und es eben auf sich bezieht. Und nächste Folie bitte. Ich lese den Text einfach vor, er steht in Lukas. Das Fest der ungesäuerten Brote rückte heran, an dem die Passahlämmer geschlachtet wurden. Jesus schickte Petrus und Johannes voraus und sagte, geht und bereitet das Passahmahl vor, damit wir es gemeinsam essen können. Wo sollen wir denn hingehen, fragten sie ihn. Er erwiderte, wenn ihr nach Jerusalem kommt, wird euch ein Mann begegnen, der einen Wasserkrug trägt. Folgt ihm bis zu dem Haus, in das er eintritt und sagt dem Besitzer, der Meister fragt dich, wo ist der Raum für Gäste, in dem ich meinen Jüngern das Passahmahl feiern kann. Er wird euch die Treppe hinauf zu einem Saal führen, in dem schon alles vorbereitet ist. Geht voraus und richtet dort alles her. Sie machten sich auf den Weg in die Stadt und fanden alles genau so vor, wie Jesus es gesagt hatte, und bereitete das Passahmahl vor. Als es soweit war, nahm Jesus die Jünger miteinander am Tisch Platz. Jesus sagte, ich habe mich sehr danach gesehnt, dieses Passahmahl mit euch zu feiern, bevor mein Leiden beginnt. Denn ich sage euch, ich werde es nicht wieder essen, bis es sich im Reich Gottes erfüllt. Dann nahm er einen Becher mit Wein und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, sagte er, nehmt ihn und teilt ihn unter euch, denn ich werde keinen Wein mehr trinken, bis das Reich Gottes gekommen ist. Da nahm er ein Brot und nachdem er Gott dafür gedankt hatte, brach er es in Stücke und reichte es den Jüngern mit den Worten, dies ist mein Leib, der für mich gegeben wird. Tu das zur Erinnerung an mich. Nach dem Essen nahm er einen weiteren Becher mit Wein und sagte, dieser Wein ist das Zeichen des neuen Bundes, ein Bund, der mit dem Blut besiegelt wird, das ich euch für euch vergießen werde. Hier erfüllt sich jetzt tatsächlich das, was Gott von langer Hand geplant hat. Man sieht es ja, deshalb habe ich den Anfang dazu genommen, einfach wie viele Details Gott quasi da schon vorbereitet hat, damit es genau so ablaufen wird. Und wenn wir uns das anschauen, im Passafest, da ist es ein fehlerloses Lamm. Dieses Lamm, das wird geopfert, dieses Lamm, das hat nichts Falsches getan, das hat auch keine Schuld auf sich geladen, aber es muss sterben, damit die Menschen leben können. Und genau so ist es bei Jesus auch. Er muss sterben, damit wir quasi aus dieser Sklaverei der Sünde frei werden. Es sind da noch so ein paar Details drin, wie zum Beispiel, dass dem Passahlamm kein Knochen gebrochen wird. Eigentlich sollte Jesus quasi am Ende die Beine gebrochen werden, aber das verhindert Gott, weil Jesus rechtzeitig vorher stirbt. Bei den anderen Verbrechern brechen sie ihm die Beine. Ein weiteres, eigentlich fast schon witziges Detail, ja, da wird das Passahlamm wird mit Hyssop quasi gegessen. Ja? Und Jesus wird quasi kurz vor seinem Tod eine Stange mit Essig an der Spitze, mit einem Schwamm mit Essig hingereicht. Und dieser Zweig, der da hingereicht wird, ist zufälligerweise aus Ysop. Ja? Ich glaube, dass das eben kein Zufall ist, sondern ich glaube, dass Gott es eben ganz genau so geplant hat und dass das Passa deshalb auch quasi letztendlich ein Fest ist, was schon mal auf Jesus hinweist. Und ein kleines Detail, was mir noch aufgefallen ist, ja, bevor wir dann später auch gemeinsam dieses Fest mit einer ganz neuen Bedeutung eben feiern können, ist, dieses ganz am Schluss, mir ist es eigentlich mehr zufällig aufgefallen, da warnt Gott sehr davor, den Sauerteig, dass man auf keinen Fall Sauerteig essen darf. Man hat überlegt, ja, wofür steht denn dieser Sauerteig? Ja, weil eigentlich das Bild von Jesus ist ja im Lamm schon mit drin. Ja. Warum darf man jetzt keinen Sauerteig essen? So krass, dass man sogar ausgestoßen wird aus dem Volk, wenn man Sauerteig isst. Ja. Da muss das ja geradezu ein Bild für irgendwas sein. Und ich habe deshalb einfach mal geguckt, naja, wo kommt denn Sauerteig im Neuen Testament vor? Und ich habe einen Vers gefunden, den ihr wahrscheinlich alle kennt. Können wir den bitte noch sehen? Genau. Inzwischen drängten und schoben sich die Menschen zu Tausenden um Jesus. Jesus wandte sich an seine Jünger und warnte sie, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer, hütet euch vor ihrer Heuchelei. Ich wage mich jetzt mal ein bisschen aus dem Fenster. Es steht natürlich so explizit nicht drin, ja, dass ich das quasi in die Richtung interpretieren darf. Aber ich glaube, dass dieses Verbot des Sauerteigs, das Sauerteig wird in der Bibel an mehreren Stellen verwendet. Und es ist immer ein Bild dafür, dass etwas Kleines in etwas Großes Ganze eingesetzt, dieses große Ganze verändern kann. Das, dieser Sauerteig, der durchsäuert das ganze Brot und am Ende ist es eben ein Sauerteig. Ja, da reicht ein kleines bisschen und dann durchzieht es quasi diesen Teig. Und es gibt es in beide Richtungen. Es gibt es zum Guten wie auch zum Schlechten. Und bei den Pharisäern, da ist es das Schlechte, was quasi dieses Gute mehr oder weniger durchdringt. Und ich habe mir dann überlegt, was ist denn ein Heuchler? Was ist denn eine Heuchelei? Können wir das nächste Bild sehen? Heuchelei, das ist ein Wort quasi aus dem Griechischen hergeleitet wird von den Schauspielern. Ja? Ein Schauspieler, der im Amphitheater solche verschiedene Masken aufgesetzt hat und der quasi etwas gespielt hat, eine Person gespielt hat, die er in Wirklichkeit gar nicht ist. Und ich glaube, dass Jesus das an dieser Stelle meint, dass die Pharisäer, und die Pharisäer sind hier nur ein Bild für Menschen, die eben vordergründig etwas ganz anderes sind wie in ihrem Herzen. Ja? Die Pharisäer waren vordergründig sehr fromm. Sie haben versucht, genauso zu sein wie Gott, indem sie genauso heilig sind wie Gott. In ihrem Herzen ist es aber nicht aufgegangen, denn sie sind nicht heilig wie Gott. Ja? Und sie haben eben versucht, durch unglaublich strenge Regeln, auf die sie auch sehr stolz waren, äußerlich das hinzubekommen, was eben letztendlich nur Jesus sein kann. Und deshalb bleibt die Lehre der Pharisäer letztendlich eine, du musst etwas tun für Gott, um vor Gott gerecht zu werden. Und wenn du das nicht tust, hast du keine Chance. Und ich glaube, diese Lehre, die ist zum Beispiel bei den Galatern als Sauerteig aufgegangen. Ja. Die Galater sind auch dazu übergegangen, irgendwann zu meinen, sie müssten Jesus und irgendetwas tun, um vor Gott zurecht zu werden. Paulus weist sie ja dann ordentlich in Schranken. Und ich glaube, dass deshalb Gott so eindrücklich davor warnt, weil das eine große Gefahr auch bei uns Christen ist, dass wir anfangen, religiöse Leistungen eben noch hinzuzufügen zu dem, was Jesus für uns getan hat. Letztendlich ist die Erlösung aber einfach nur Gnade und ich glaube, dass wir uns einfach an dieser Gnade freuen dürfen. Ich habe ein letztes Bild noch mitgebracht und zwar habe ich heute Morgen beim Frühstück einfach ein Brot extra gemacht. Ja? Und wenn ich dieses Brot, ich habe jetzt überhaupt keinen Hunger, aber um es abzukürzen, wenn ich dieses Brot essen würde, was passiert dann? Ja? Nichts anderes ist ja dieses Bild im Abendmahl. Ich nehme das Brot. Und ich esse es, ich trinke den Wein. Und was passiert, wenn ich jetzt dieses Brot abbeiße und hier runterschluck? Dann kommt es in den Magen und der Magen, der nimmt es quasi auf, das wird zerlegt in die Bestandteile und ich werde daraus genährt. Also es wird quasi zu mir selbst. Und Jesus spricht in diesen Abendmahl-Worten von wegen, dass wir sein Leib und sein Blut trinken sollen. Natürlich sollen wir nicht Blut trinken, ja, sondern wir sollen quasi ihn aufnehmen. Wir sollen seine Identität aufnehmen. Und wenn wir das tun, wie ein Brot zu essen, dann werden wir quasi eins sozusagen. Man kann das nicht mehr ausdividieren, ob hier vorne jetzt Käse war oder ob das irgendwie ein Stückchen Brot war oder sowas, sondern das wird quasi, wir werden sozusagen eins, die Nährstoffe da drin und ich werden quasi eins. Und genau das sollen wir tun und auch genau das ist das Einzige, was eben hilft, um uns zu schützen vor diesem quasi, vor der Sklaverei und vor dieser quasi der Strafe Gottes sozusagen. Und deshalb ist das Abendmahl einfach ein total fröhliches Fest. Wir feiern das oftmals, ich finde es irgendwie ein bisschen irgendwas, ich weiß nicht so recht, irgendwie was Bedrückendes, ist ja Karfreitag und sowas. Aber eigentlich ist das Abendmahl ein wunderschönes Bild dafür und ich glaube, als solches dürfen wir das auch feiern, einfach dafür, von wegen, dass Jesus uns aus der Sklaverei errettet hat, dass er aber noch weitergegangen ist und dass er nicht nur irgendwie mit uns unterwegs ist, sondern dass er in uns unterwegs ist. Und dass es dann auch nichts mehr darum geht, irgendwas für ihn zu tun oder zu leisten, sondern dass es nur noch darum geht, einfach eins zu sein mit ihm. Und das dürfen wir heute feiern. Da bin ich sehr froh drum. Und wir werden es heute in einer kleinen anderen Form machen wie sonst. Wir werden jetzt einfach zusammen singen. Singen ist letztendlich einfach ein Gebet, wo wir Gott auch zusingen dürfen. Ja, ich möchte eins sein mit dir. Ich möchte aus dieser Sklaverei befreit werden. Und parallel darf jeder, der möchte, einfach hinten, wir haben das auf diesem Tischchen aufgebaut, eben Brot und Wein und trinkt es einfach mit diesem Bild von wegen, dass Jesus in euer Leben mit dabei ist. Ja? In der nächsten Woche, im Alltag und bis in alle Ewigkeit. Und dafür möchte ich jetzt noch danken und dann darf die Band schon mal nach vorne kommen und jeder, der möchte, darf dann einfach hinten sich Zeit nehmen, quasi darf Gott danken und darf das einfach ganz bewusst in sich aufnehmen. Vater, ich danke dir einfach, dass du, Herr Jesus Christus, dieses Bild uns gegeben hast. Ich danke dir, Vater, dass es aber nicht nur ein Bild ist, sondern dass es Realität ist und dass es unser Leben prägt von Anfang bis zum Ende. Und ich möchte dich bitten, dass wir es aufnehmen in unserem Leben und dass wir einfach immer mehr dir ähnlicher werden, dass wir dich immer mehr kennenlernen dürfen und dass du in unserem Leben immer mehr einfach die Herrschaft übernimmst. Hab Dank, dass du uns liebst und dass du alles für uns gegeben hast. Amen.